Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Die Schachglatzen. Kurz nach der Schach-WM 2024 und es ist klar, da müssen wir drüber reden nochmal, einen Rückblick machen und ausführlich über das gesamte Geschehen nochmal diskutieren. Vorab nochmal, schon mal der Hinweis, es ist ja Jahresende, wir werden noch einen Podcast machen Ende des Jahres. Da ist das Thema für uns auch schon mal klar, da müsst ihr jetzt nichts vorschlagen, aber ihr dürft trotzdem fröhlich Themen vorschlagen fürs nächste Jahr. Christoph, wie geht's dir? Ein Tag, nachdem die WM vorbei ist?
Ja, prima soweit. Ja, also es war ja, also wir haben, unsere Vorhersage war ja so nicht ganz richtig, ne? So, also wir haben ja eher erwartet, dass das ein einseitiges Match werden könnte, wahrscheinlich würde, ne? Aber so war es ja dann nicht. Ne? Es war ja nie irgendwie so, dass jemand mehr als einen Punkt vorne war, ne? Also es war ja direkt eine Entscheidungspartie, ja? Also Ding hat die erste Partie überraschend gewonnen. Ja? Da haben wir auch alle ein bisschen doof geguckt vielleicht, ja. Und wurde ja schnell ausgeglichen und dann blieb das Match ausgeglichen bis zu diesem, ja, noch irgendwie, ich weiß gar nicht, was man sagen, einem furiosen Ende. Also die Partien waren ja jetzt nicht so super duper, aber es gab halt drei Entscheidungspartien nochmal am Schluss, ne? Etwas überraschend, ja.
Ja, nicht, also unsere Vorhersage war komplett daneben, würde ich sagen. Du hast dich noch ziemlich zurückhaltend ausgedrückt. Also wir
ja, ich fand die Vorhersage super. Die hat nur nicht gepasst. Ne? Also ich denke, wir haben schon alles richtig gemacht, aber es war halt eben nicht, die haben eben nicht so gespielt, wie sie sollen.
Also ich habe da kein Problem mit. Das ist ja normal bei Vorhersagen. Wenn alle Vorhersagen stimmen würden, dann wären sie keine Vorhersagen, sondern Wahrsagen, keine Ahnung.
Ja, genau.
Es gab ja starke Indizien dafür, das war ja auch kein Quatsch, den wir erzählt haben, dass Ding natürlich wegen seiner mentalen Probleme dieses Match nicht mit seiner normalen Spielstärke spielen können wird. Und letztendlich kam es auch so, aber nur anders, in einer anderen Variation. Wir können ja direkt bei Partie 1 beginnen. Und es ist ja im Prinzip, es gab ein paar Leitmotive bei diesem WM-Match, auch durch die Bedenkzeit.
Ja.
Gukesh hat auf eine Art und Weise gespielt, wie wir sie, glaube ich, bisher noch nie erlebt haben bei einem Schach-WM. Er hat in jeder Partie im Prinzip eine Eröffnungsvariante gespielt, die vielleicht unter dem Mikroskop einer tiefen Analyse mit den stärksten Engines nicht besonders gut sind teilweise. Stimmst du mir dazu?
Ja, gut, das ist jetzt relativ, ich glaube, es ist nicht jetzt, also da war nichts dabei, was jetzt wirklich widerlegbar wäre, so richtig widerlegbar, ne, war da glaube ich nichts. Aber die waren alle so gedacht, dass man sie einmal anwendet, ne?
Genau.
Und dann eben nicht nochmal, ne, mit dem Überraschungseffekt. So wird ja heute oft vorbereitet, sicherlich. Aber das war hier natürlich so die extremste Ausprägung davon, ja. Also es wurde praktisch immer gewechselt, immer mal wieder eine neue Idee. Ich denke, da hat das Team auch, können wir ja später auch nochmal drauf kommen, ne, wer da im Team war, sicherlich gute Arbeit geleistet, ja. Wir hatten auch eine Situation, ich habe auch immer überlegt, also es ist, glaube ich, die Konstellation dieses Matches war eigentlich einmalig, ne? Wir hatten, es gibt kaum mal eine Situation, die man damit vergleichen kann in früheren Matches, weil wir hatten die Situation, dass der Herausforderer als Favorit reinging. Ja, das ist schon selten, muss man sagen. Das ist
ja
selten der Fall. Das letzte Mal war es der Fall, als Magnus Herausforderer war von Arnand. Und da war er vielleicht auch nicht, der war ja Favorit, aber vielleicht noch nicht mal so stark Favorit, wie das Gukesh jetzt war. Aber wir haben ja auch den Fall gehabt, dass der Herausforderer viel, viel weniger Erfahrung hat, ne, als der Titelverteidiger. Und generell, was Erfahrung betrifft, der jüngste Herausforderer, jetzt der jüngste Weltmeister. Ne? Und das hat man auch gemerkt, fand ich, im Match, weil der die Matchstrategie, die offenbar so war, Ding immer wieder vor Probleme zu stellen, kein Remis, ne, also immer diese Zugwiederholung ausweichen und so. Ne, das war schon eine Strategie, die, glaube ich, vielleicht ein erfahrener Spieler so hart nicht umgesetzt hätte, ne? Also ich habe da teilweise wirklich gedacht, was macht denn der da jetzt? Der kann doch jetzt den Remis nicht ausweichen, ne? Also das war schon teilweise sehr riskant, ne? Vielleicht lässt man sich durch die Engine ein bisschen beeinflussen, ne, dass man immer denkt, oh Gott, der steht jetzt eigentlich schlechter, der muss jetzt Remis machen. Aber ich fand schon ein, zweimal wieder, nee, also da muss er jetzt wirklich Remis machen, ne? Also kann er froh sein im Prinzip, dass er das kriegt, ne? Aber der hat das ja sehr konsequent durchgehalten, ne, da immer weiter Dinge zu testen, ne? Und diese Situation, dass der Herausforderer so hart, ne, den Weltmeister sozusagen angeht, ne, das hat man auch selten gehabt, ne, in der Form, ne? Das war also schon so gespielt, wie jemand, der Also ich habe das mit verglichen, so für mich intern, so das ist wie so eine Computer-Engine, ne, dem man so einen Contempt-Faktor setzt von einem Bauern. Ne? Der hat jede Stellung so gespielt, als ob die plus eins wäre, ne? Auch wenn sie null war. Ne? Und bei Ding war es umgekehrt. Ne? Der hat fast jede Stellung, hat man hinter den Pressekonferenzen erlebt, ja, schlechter bewertet, als sie eigentlich war. Ne? Also der hat teilweise gesagt, ja, hier stehe ich ja nicht so gut oder hier bin ich unter Druck und Computer sagt null. Ne? Klar, du liegst als Mensch öfter daneben, aber er hat halt, das passt so ein bisschen zur psychologischen Verfassung, ne? Der hat also immer irgendwie geglaubt, er hat Probleme, wo er keine hatte. Ne? Und das ist natürlich auch irgendwie ein interessantes Phänomen. Das hat man in der Form vielleicht auch noch nicht gesehen, ne? Bei so bei WM-Kämpfen. Ne? Also es war in der Form sicherlich irgendwie was Einmaliges, ne? Was man so auch noch nicht gesehen hat, ja.
Aber ja, du hast ja schon mehr oder weniger beantwortet, dass aus meiner Sicht war das natürlich der Situation geschuldet, dass Ding einfach nicht in seiner besten Verfassung war, mental angeschlagen, mit dieser mentalen Angeschlagenheit immer noch ins Match gegangen ist und die Entscheidung von Gukesh auch dementsprechend auch zu verstehen sind. Also gerade die Partie im Londoner System, das war die vierte oder fünfte.
Ja.
Vier oder sechs war das, wo Gukesh die Zugwiederholung ausschlägt gegen einen normalen Gegner auf dem Niveau, schlägt er da nicht die Zugwiederholung aus. Das ist Unsinn. Da stand er einfach schlechter. Und das hat er natürlich gemacht, weil natürlich das eine generelle Match-Strategie war, gegen Ding einfach alles bis zum Ende durchzuspielen, weil die Gefahr bestand oder sie gedacht haben, dass Ding halt irgendwann mal kollabiert. Das ist dann auch geschehen, aber nicht so häufig, wie es jeder von uns so ein bisschen erwartet hat. Und dementsprechend war das Match auch spannend. Und wenn wir von vorne beginnen, ich meine, Gukesh, die erste Partie, da ist es komplett nach hinten losgegangen, diese ganze Strategie. Er ist super viel Risiko gegangen mit einer Variante. Und jetzt komme ich zu einem ganz wichtigen Punkt aus meiner Sicht. Er hat Varianten gespielt, die bis dahin noch nie gespielt wurden von irgendwelchen Leuten auf einem bestimmten Niveau. Aber das waren teilweise so komische Stellungen, dass er selbst damit überhaupt nicht zurechtkam. Ja, und gerade in der ersten Partie ist er komplett eingegangen in einer Stellung, die er ab einem bestimmten Moment selbst spielen musste. Und da hat er, muss man einfach so direkt sagen, einfach ziemlich einen Blödsinn gespielt.
Also ich bin immer gut für komische Vergleiche, ne? Das wirkte manchmal für mich so ein bisschen so, als ob der, also unnötig, du bist eine Fußballmannschaft, ne, die eigentlich was am Ball kann, ne, aber den Ball immer nach vorne reinkloppt und hofft, dass ein Kopfball reingeht.
Das ist ungefähr, Kompass, ja.
Ja, so irgendwie, so manchmal so Brechstange, ne? Also so gewollt hart, ne, weil man den Gegner unter Druck bekommen will, aber eigentlich ist er jetzt auch nicht der brachiale Angriffsspieler, ne? Also irgendwie, das wirkte so manchmal so ein bisschen verkrampft, aber das meinte ich auch so ein bisschen mit der mangelnden Erfahrung vielleicht, ne? Das hätte vielleicht jetzt, also ich glaube, eine ähnliche Matchstrategie, also Dinge unter Druck bringen und so, hätte jetzt ein Caruana oder so auch gemacht, ne? Aber
mit normal.
Genau, normal, ne? Abgerundeter, ne? Nicht ganz so vielleicht und manchmal nicht so mit den extremen Entscheidungen, ne? Ja, stimmt. Manchmal wirkte der so nicht zu Hause in den Stellungen und machte dann auch komische Sachen.
Nein, gar nicht. Das war auch in der letzten, wir kommen gleich zur letzten Partie noch. Die erste Partie war krass. Also da hat er wirklich ab einem bestimmten Moment irgendwas gespielt, was gar nicht zur Stellung passte und stand total schlecht und hat dann einfach verloren. Chancenlos verloren. Und Ding hat das gut zu Ende gebracht.
Ja.
Dann zweite Partie war ein albernes Remis, dagegen war gar nichts los. Und das war natürlich auch so ein bisschen die Strategie von Ding, die sich dann durchgezogen hat durch das ganze Match, finde ich. Ja, machen wir einfach mal Remis hier. Ne? Bloß Kräfte sparen, bloß nicht zu viel spielen. Das war ja mit die langweiligste Partie, die zweite. Das war die italienische Partie. Dann kam die dritte Partie. Und dann fing es an, da hat Gukesh gewonnen. Aber wie? Kannst du dich noch erinnern?
Ja, das war so auch wieder so eine. Die Eröffnungsidee von Gukesh fand ich eigentlich ganz interessant, hat aber nicht funktioniert so richtig. Ja, und dann hat Ding wie Thomas 5, ne, war irgendwie so ein Knackpunkt und sich den Läufer da mehr oder weniger abklemmen lassen. Ne? Das war die Partie, ja, auf C2.
Genau. Ja. Also nicht nachvollziehbar. Die Variante hat nicht vernünftig funktioniert. Dann stellt er den Läufer auf C2 auf, Ding, und zieht den nie wieder weg.
Die war seltsam.
Was soll man dazu sagen? Also ich meine, er hat sich, da kann man natürlich objektiv sagen, er hat sich verrechnet, ja. Aber es war ja schon unglaublich risikoreich, so zu spielen, den Läufer auf C2 nicht wegzuziehen. Und dann hat Gukesh im Prinzip die Partie geschenkt bekommen.
Ja, der musste nicht viel machen, ne, nach dieser Fehleinschätzung. Wobei, wenn Ding richtig gespielt hätte, hätte er gut gestanden. Ich kann mich noch erinnern, da habe ich man sagt ja nicht Tweet, ne, auf Blue Sky, aber da habe ich so eine Nachricht abgesetzt, ne, so Ding führt und steht gut. Ja, der hätte nämlich, ich glaube, Springer H5, ne, statt Turm H5,
ja.
Bin ich mir ganz sicher. Also hätte der eine gute Stellung gehabt, weil Weiß war eigentlich so ein bisschen, manchmal fällt mir der Englische so overextended, ne? Also Weiß hatte sich so ein bisschen geschwächt, ne, durch die Bauernzüge und das wirkte so ein bisschen wackelig.
Ja, ja.
Und auf einmal passte es dann wieder, weil er sich den Läufer hat
da. Er hat den nicht zurückgezogen lassen. An einer Stelle,
ja, genau. Genau, ne, der konnte den wieder zurückholen und hat es nicht gemacht.
Ja, das war, also das war auch wieder konträr eigentlich zur eigentlichen Strategie von Ding, der eigentlich total sicher gespielt hat in den anderen Partien, aber dort. Vielleicht war er dann noch von diesem ersten Partie, von diesem Sieg, so gepusht, dass er von sich dachte, dass er das alles berechnen kann, jegliche Eventualitäten da ausrechnen kann. Mhm. Und dann hat er den da vergessen. Das heißt, das war auch wieder so eine Situation, wo man sieht, da hat Gukisch nicht so viel machen müssen, um den Sieg um die Partie zu gewinnen, ehrlich gesagt.
Ja, gut, das gilt ja für die drei Siege sowieso.
Genau, darauf wollte ich ja hinaus. Ohne es aber, weil es wird auch wieder falsch verstanden wahrscheinlich von vielen, dass Gukisch das nicht verdient hat. Natürlich, er hat es verdient, er ist mit 18 Weltmeister geworden. Alles gut, für Indien super schön. Aber man muss das wirklich versuchen, objektiv zu betrachten. Derjenige, der da das Match entschieden hat, das ist Ding.
Ja, klar. Ja, klar. Da, also, wenn man jetzt schaut, die beiden Siege am Schluss, wir wollen ja so ein bisschen chronologisch sein, ne, aber die sind ja waren zwei ganz grobe Fehler, wobei bei dem, okay, machen wir es chronologisch, ja, ne, aber.
Partie 4 war dann diese langweilige Partie, das war dieses Reti mit B3 von Ding, mit Läufer A3, da ist nicht viel passiert.
Ziemlich soft,
Remis. Ja. Dann war da so eine langweilige Phase, ne. Dann spielt der Abtauschvariante in der Partie 5, Gukesh in der französischen Verteidigung, ne, Abtauschvariante.
Ja, da waren sie vielleicht überrascht, dass nochmal Französisch kam, aber das war natürlich eine sehr dünne Partie, ne, klar.
Nee. Das war dieses Endspiel, wo Ding plötzlich mehr Bauern hatte.
Ach so, stimmt, da war auch noch was, stimmt.
Ich spiele das gerade nach, sonst wüsste ich das auch nicht mehr auswendig.
Ja,
und dann,
genau.
Dann tauscht er den Mehrbauern ab und geht in ein Endspiel freiwillig mit Minusbauern.
Ja, die war seltsam, ne? Weil ich verstehe immer, risikoarm will man immer spielen, ja? Aber er konnte völlig ohne Risiko.
Ja, ja.
Läufer H5 war es, glaube ich, ne?
Läufer
C6.
Genau.
Kann er spielen und das ist auch kein Hexenwerk, ne? Das haben auch alle Normalkommentatoren gesagt, ne? Ohne Computer.
Unmöglich.
Machste, ne?
Und, das ist im Prinzip andersrum. Die letzte Partie, Gukesh spielt natürlich weiter mit dem Baumeer. Ding hat er sofort Remis gemacht. Obwohl er da viel höhere Gewinnchancen hat, objektiv, als Gukesh in der letzten Partie. Da wieder. Gukesh bekommt einen halben Punkt geschenkt. Auch wenn es vielleicht Remis ausgegangen wäre. Aber er bekommt im Prinzip da was geschenkt, ganz klar. Auch keine besonders gute Partie von Gukesh, muss man sagen.
Nee, der ist ja eigentlich an sich, gut, diese Eröffnung hat nichts ergeben, ne, aber es war dann noch ausgeglichen, aber dann hat das komisch getauscht, ne, und ist dann eigentlich in Schwierigkeiten geraten, ne. Ich vermute immer noch hohe Remis-Wahrscheinlichkeit, aber das ist einfach aus praktischer Sicht sehr komisch, ne, weil du musst eigentlich in so einem WM-Match die wenigen Chancen, die du irgendwie kriegst, versuchen zu nutzen, ne, und gerade dann, wenn es risikoniedrig ist. Ne? Also ich kann immer nachvollziehen, wenn du irgendwo eine Entscheidung hast, kannst du nicht einschätzen, irgendwie, es brennt irgendwo, da ist ein Gegenspiel, aber da war ja nichts von alledem, ne? Also das wirkte einfach so, ne, will lieber gar nicht spielen, ne? So. Und das ist natürlich irgendwie zu wenig. Ne? Irgendwo fehlt vielleicht da auch ein halber Punkt, ne? Wenn du dann diese Dinge ausspielst, ne? Ja, weiß man nicht.
Und sechste Partie war dann diese tolle Partie im Londoner System, wo er dann halt super lange vorbereitet ist, Ding, ne? Mega lange vorbereitet. Und das war die Partie, wo Gukesh dann die dreimalige Zugwiederholung ausgeschlagen hat. Und da hat Weiß eigentlich in manchen Stellen recht guten Vorteil. Aber auch da hat er das Endspiel wieder so gespielt, dann hinterher. Er wollte unbedingt die Dame tauschen, zum Beispiel. Und dann ganz schnell wieder den Remis-Hafen ansteuern mit Weiß. Und diese Partie ist dann auch Remis geworden. Aber da stand er auch eigentlich besser. An vielen Stellen halt, ne?
Ja, das stimmt. Also, das war dann so ein bisschen der Sicherheitsdenken, ne, mit dem Damentausch, ne? Vorher war das besser für Weiß, ohne Frage, ne? Also, da waren durchaus mehr Chancen für den Weltmeister, ne, in dieser Phase, ne? Der hat sie aber irgendwie nicht nutzen wollen, hört sich mal bescheuert an, ne? Aber irgendwie sich nicht dazu bringen können, ne, diese Partien dann wirklich weiterzuspielen oder so zu spielen, dass man ja maximalistischer mit den Chancen umgeht, ne? Also ein bisschen Risiko muss man eben halt auch, ein bisschen Risiko muss man jetzt auch nehmen und dann weiterspielen, ja. Aber in der Phase war das Match eigentlich ziemlich ausgeglichen, ne? Und dann ging es, ich habe jetzt die Partie nicht,
ja, deswegen mach ich das
nicht mehr alle im Kopf. Mach mal.
Siebte Partie, und da können wir unseren deutschen Großmeister ins Spiel bringen. Das kannst du gleich sagen, der gehört ja nämlich zu Sekundanten. Die siebte Partie war die katalanische Partie mit diesem Turm E1 früh.
Ja.
Und da stand Gukesh ja mega. Das war eigentlich die einzige Partie, wo Gukesh einen klaren Gewinn ausgelassen hat.
Und ich erinnere mich gerade, du musst mir ein Stichwort geben, dann erinnere ich mich an die Partie.
Ja,
das war dieses lange Endspiel, ne, was irgendwie, also am Ende ein längeres Endspiel, was Ding irgendwie erstaunlicherweise gehalten hat, ne? Oder Gukesh eben nicht gewonnen hat.
Ja,
ne?
Aber da stand im Mittelspiel, so im 26. 30. Zustand, Gukesh klar auf Gewinn, hat den Gewinn dann aus den Händen gegeben und dann im Endspiel hat Remis gemacht. Das war die einzige Partie, wo man sagen kann, dass Gukesh einen klaren Gewinn ausgelassen hat. Und das war angeblich eine Idee von Vincent, dieses Turm E1.
Ja, das ist natürlich in diesen ganzen Stellungen, also in diesem ganzen Komplex, ne, C4, Springer F3, G3, ne,
ja.
da ist er ja einer der Experten, ne?
Ja.
Auch jetzt, es gibt ja auch dieses sogenannte Keimer-System, das kann man, glaube ich, wirklich so nennen, mit Springer F3, E3, C4. Habe ich auch schon mal in einem Kurs verwendet, ne, zu einer Zeit, also da habe ich 2020 mal einen Kurs zu gemacht. Da hieß es noch nicht Keimer-System, ne, weil da war Vincent noch nicht der heute ist, so, ne, und heute kann man das schon so nennen, ne? Und da ist mir damals schon aufgefallen, okay, der spielt das ständig und spielt es auch super, ne? Also, er ist ein absoluter Experte in diesen ganzen Flanken, ne, Eröffnungen mit C4, mit Springer F3. Und gut, das passt natürlich auch zu Gukesh, weil ich weiß nicht, ob das jetzt vielen klar ist, das sind die Eröffnungen, mit denen Gukesh angefangen hat. Ja, der hat ja angefangen, also als Kind, ne? Der hat ja nicht mit E4 angefangen, sondern der hat früh immer so Springer F3, G3, C4, B3, also so mehr atheoretisch damals gespielt. Ne? Der hat ja auch erst spät mit dem Computer angefangen, intensiv zu arbeiten. Und das ist natürlich irgendwie ganz clever, ne, wenn man so irgendwo in diese Richtung gehen will in dem Match, ne? Das sind Stellungen, die er dann noch so ein bisschen kennt von früher durchaus. Und dann holt man sich einen absoluten Experten dafür, ne? Im Nachhinein erklärt das natürlich so ein bisschen, dass man von Vincent gar nicht so viel gesehen und gehört hat, ne, die letzten Monate.
Mhm.
Ne? Ja, gut, die Info war ja, dass er ab Juni irgendwie dann da verpflichtet wurde, ja. Und dann, das sind natürlich auch schon zeitintensive Jobs, ne? Also der wird dann so drumherum nicht viel mehr gehen, ja.
Der hat keine Bundesliga gespielt. Da ist es klar geworden, weil er hat keine Bundesliga gespielt. Und da war irgendwie jedem klar so, Vincent spielt keine Bundesliga. Das kann ja nicht irgendwas sein eigentlich.
Irgendwas ist da ja, im Busch. Ne? ja, genau. Ja. Also, okay, das war eine interessante Information im Nachhinein, ne, auf jeden Fall. Und es passt ja auch ein bisschen zu der Öffnungsstrategie. Ne? Also, Gukesh hat ja dann, gut, der hat ein paar Mal E4 gemacht, ja, klar. Also,
dreimal, ja.
Ja. Aber hat auch nicht viel ergeben, ja. Dann waren diese Flankengeschichten, ne? Also Springer F3, C4, teilweise auch riskant, ne? Also dieses umgedrehte Blumenfeld, ne? Das ist eine echte Schrotteröffnung, ne? Damit hat er ja gewonnen, ne? Das ist echt schlecht. Also,
dazu kommen wir gleich noch vielleicht.
Ja, ja.
Lass erstmal die achte Partie durchgehen, weil kannst du dich erinnern, was das war? Das war die englische Eröffnung, Ding mit Weiß, und da stand ja Gukesh klar auf Gewinn irgendwann, und dann hat es das komplett gedreht und Ding stand deutlich besser. Das war auch
richtig.
Eine Achterbahnfahrt ohne Ende.
Ja. Das waren auch ein paar komische Sachen dabei, wo man so irgendwie denkt, so, aber es ist manchmal so schwierig, ne? Du findest immer mal Situationen, wo du denkst, wieso spielt denn der den jetzt? Den hättest du ja nicht gemacht. Also, da war eine Situation, zum Beispiel, da gab es diese Situation, wo Springer nach C5 gegen einen, man konnte von A6 gehen oder von E6 gehen, ne? Glaube ich, E6 oder D7. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube E6.
Ja, A6 und D7, ja.
Ne, und da habe ich gesagt, ja, natürlich nimmst du den D7-Springer. Ja? Also intuitiv war der für mich klar, der Zug.
Warum?
Ne? Weil ich hätte gedacht, ich brauche möglichst viele Figuren an den Bauern, um die durchzubringen. Also ich hatte so intuitiv, ja, klar mache ich den. Ich habe jetzt gar nicht an diese Fesselungsmotive gedacht. Ne? Hinterher war dann durch den Computer klar, dass das wirklich richtig war. Aber also manchmal hat man auch einfach so mehr oder weniger aus Zufall die richtige Idee. Ne? Und da habe ich gesagt, wieso macht der den jetzt nicht? Ja, und dann hat er sich dann selber da irgendwie kaputt gefesselt, ne, und stand eigentlich, ja, vermutlich mal auf Verlust.
Er stand auf Verlust an der Stelle.
Maschinenmäßig, ne, und dann war noch mal so eine verrückte Situation, wo dann Ding soweit war, die Stellungswiederholung zuzulassen, und die macht Gukesh dann nicht, ne,
das war auch
heiß, ja.
Also, das ist natürlich, das muss ich aber sagen, die Stellung ist aber eindeutig schwieriger für die Spieler, als sagen wir mal dieses Läufer auf C2 und den ziehe ich nicht zurück. Ja, und das, ja, die, da, das die ist ja relativ schwer. Klar, so,
ja,
ne? Also,
ja, absolut.
Zieh
ja
das Ding zurück und gut ist jetzt, ne? Aber das ist zum Beispiel eine Situation, da war, das waren schwierige Varianten, da kann ich noch verstehen, dass sie die besten Züge nicht gefunden haben.
Absolut, ja.
Ja, es ist sehr schlimm, der Druck dann auch. Und
Zeitnot.
Man muss auch sagen, bis dahin, 8 Partien sind gespielt, beide zeigen viele Schwächen, viele, viele Ungenauigkeiten, Verwertungsschwierigkeiten, die man so zum Beispiel von einem, sagen wir mal, Carlsen oder Caruana, ne, gar nicht kennen würde, ne, so in dem, in dem Maße, ne, in dem Maße. Das war natürlich ein anderes Niveau insgesamt, ne, ganz klar als die ganzen Weltmeisterschaften mit Magnus Carlsen, also überhaupt keine Frage. Also da ist auch gar kein Zweifel, dass Magnus natürlich weiterhin der beste Spieler der Welt ist. Und auch andere Spieler aus meiner Sicht besser sind als Gukesh. Aber das ist eine andere Geschichte. Kommen wir zur Partie 9, die war dann katalanisch wieder.
Gukesh weiß. Ruhig, ja.
Da ist nichts passiert.
Ja, da ist wenig passiert, stimmt. Die habe ich auch selber gar nicht gesehen, da habe ich selber gespielt.
Ja, das war wieder der Moment, 9. und 10. Partie, total langweilig, die 10. auch total langweilig, da passiert überhaupt nichts. Die 10. Partie war die übelste Partie im ganzen Match. Kannst dich vielleicht erinnern, am Ende stand König und König gegenüber und Läufer und dann auf mitten auf dem Brett, also da ist gar nichts passiert. Und das war wieder so die Phase, wo so viele Leute wieder anfingen zu meckern über deinen Modus. Ach, das ist ja so langweilig, die ganze WM ist so langweilig. Und dann immer dieses unglaublich reflexartige, total partielle Wahrnehmung. Ich meine, wir haben bis dahin 10 Partien, davon sind viele wirklich sehr interessant gewesen, sehr ausgekämpft, hin und her. Es gab zwei Entscheidungen bis dahin. Ja, zwei Entscheidungen bis dahin sind jetzt nicht so wahnsinnig viel. Aber da waren jetzt so zwei Partien dabei, die halt so ultra langweilig waren. Und dann wird das wieder darauf begrenzt.
Das ist auch eigentlich wenig. Also wenig. Also die Partien waren inhaltsreich. Das wäre also wer da sagt, irgendwie da war nichts los, irgendwie, der hat keinen Plan. Ne? Also
insgesamt jetzt, ne?
Ja, insgesamt. Ne? Zwischendurch mal so ein, zwei Partien, die hat es immer gegeben. Also wirklich immer. Also und teilweise viel, viel mehr. Also da brauchen wir gar nicht jetzt, also wenn du mal guckst, brauchen wir jetzt nicht in die Historie gehen, aber ne, da gab es immer wieder mal so zwischendurch mal Partien. Ist auch einfach normal. Manchmal ergibt sich einfach nichts. Ne? Was sollen sie denn machen? Ne? Also wenn man Sachen so ein bisschen safe anlegt oder auch einfach, ne, du versuchst eine Idee irgendwie anzubringen, Gegner bringt aber die erste Überraschung und die nimmt direkt alles raus, ne, dann ist es eben so. Ja, also man muss ja auch noch ein bisschen objektiv sein. Ja, und dann kamen die letzten Partien, wo da noch mal richtig was ergebnismäßig
richtig passiert rund ist, ne? Richtig rund,
ne? Also das war auch auch wirklich hart, ne?
Ja, Gukesh gewinnt diese Reti-Partie in der 11., ne? Wo du gerade gesagt hast, Blumenfeld im Anzug, ne? Völliger Schrott, ne?
Das ist echt schlecht. Also wirklich, naja gut, okay, wenn es tot analysierst, dann kriegst du den Ausgleich natürlich irgendwie hin mit Weiß. Aber es ist nicht gut. Also das habe ich analysiert, mal ausführlich, weil ich das mal in einem Kurs vorschlagen wollte. Das konnte ich nicht machen einfach, weil das war einfach zu schlecht. Also zu schlecht, um es guten Gewissens für mich jetzt irgendwie vorzuschlagen, ne? Das mal in der Partie zu spielen, alles klar, kann man mal machen, aber in der WM-Partie heiß. Was ich da aber ehrlich schockierend fand, das Ding darauf nichts hatte. Also der hat ja was Gutes gespielt. Also die Antwort war ja okay, ne? Dieses Springer F6, Läufer G4, das ist in Ordnung, das ist eine gute Antwort. Für mich nicht die beste, aber eine gute. Nur dafür hat er ja wieder irgendwie, was weiß ich,
ewig
eine halbe Stunde überlegt oder was. Stunde ist jetzt flapsig und wahrscheinlich übertrieben, aber ewig nachgedacht. Und also dagegen musst du was vorbereitet haben, weil mittlerweile ja war ja wohl klar, dass Gukesh relativ, also immer wieder eine neue Überraschung bringt, oder also wechselt immer wieder, ne? Und auch scharf spielen will, also irgendwie Probleme, dann ist das klar, dass das eine der möglichen Varianten ist, die du angucken musst, schlichtweg. Also musst du angucken. Und dann kannst du doch nicht, bist du doch nicht in Zug 4, fängst du an, da irgendwas zu überlegen. Also das musst du wissen. Weil am Ende, klar, am Ende kommt der Figureneinsteller, der natürlich wirklich extrem krass ist, aber da war er ja schon in Zeitbedrängnis, ne, und stand vorher eh schon, auch schlechter, stand auch unter Druck immer und so. Aber das kommt ja auch durch die schlechte Vorbereitung in dem Moment, was dann dazu führt, dass er ewig nachdenkt. Ne? Also,
oder aber ich weiß nicht, ob das schlechte Vorbereitung war oder in dem Moment auch Unsicherheit. Er wollte sich nicht entscheiden so richtig. Er konnte sich nicht entscheiden. Das war auch so ein Problem. Ne?
Mag sein.
Springer F6 hat er ja schon gespielt im Turnierschach. Das kennt er ja. Das ist nicht so, dass er es nicht kennen würde. Nur was er da jetzt so ewig nachgedacht hat, weiß ich nicht. Das waren 38 Minuten natürlich und für eine Weltmeisterschaft natürlich einfach viel zu viel und insbesondere für diese Bedenkzeit. Ne? Für diese
eben, Bedenkzeit, genau. Kein Inkrement, das muss man immer sehen. Ne? Die Zeit, naja, gut. Also das war schon ein bisschen, fand ich überraschend. Zumal mal wirklich konkret, mit der Variante musste man jetzt rechnen mittlerweile, ne? Dass das irgendwie mal kommt. Ja,
und, ja wobei er natürlich nach fünftens A3 neu nachgedacht hätte, weil das hat kein Mensch vorbereitet. Es kam ja dieses komische A3, was noch nie gespielt wurde.
Ja gut, du kannst auch, ehrlich gesagt, die eigentliche, für mich eigentlich problematisch ist, wenn Schwarzer den Bauern rausnimmt. Du kannst den Bauern auch einsacken und sagen, zeig mir mal, wo deine Kompensation ist. Weiß hat Kompensation, aber das ist das Prinzipiellste, was du eigentlich vorbereiten kannst. Oder du kannst natürlich sowieso, ich meine, wir reden von der Zugfolge Springer F3, D5, C4, D4, B4, dagegen kannst du C5 ziehen, klar. Ja, ja. Aber du kannst auch F6 spielen, du kannst G6 spielen. Mhm. Also du hast alle möglichen guten Züge. G6 nicht der beste. Aber also, es gibt viele. Wenn ich mich für C5 entscheide, dann muss ich da, also sollte man genau wissen, was du machst und nicht im vierten Zug eine halbe Stunde überlegen.
Ja, das war ein bisschen komisch und
das ist ein bisschen seltsam.
Das war aber auch seltsam, wie Gukesh reagiert hat. Der hat ja auch nicht C5 gespielt, ne, sondern D3. Und also einen riesen positionellen Bock eigentlich. Und dann denkt er eine Stunde nach. Eine Stunde. Also dann merkt man auch, wie Gukesh überhaupt das ganze Match gespielt hat. Er teilweise war der auch nicht ganz bei der Sache. Der hat zu schnell gespielt, hat dann positionelle Fehlentscheidungen getroffen und dann ewig nachgedacht, um seine Fehlentscheidung zu reparieren. Also auch ganz komisch teilweise, wie das dann abgelaufen ist. Das war aber auch, es wiederholte sich immer wieder, dieses Spiel.
Ja. Ja, gut, es ist vielleicht wirklich so ein bisschen auch so, dass man dann vielleicht auch irgendwie ja verkrampft ein bisschen vor der Situation, ne? Dass also keine, dass sie nicht mehr so normale Entscheidungen getroffen werden, wie er die treffen würde in irgendeiner, sagen wir mal, zufälligen Partie, ja, meinetwegen auch einer wichtigen Partie, aber eben nicht WM und so weiter, ne? Dass dann einfach diese Faktoren, die drumherum sind, ne, da doch irgendwie großen Einfluss haben, ja. Also das ist vielleicht auch was, oder nicht nur vielleicht, ich glaube, das haben wir vermutlich auch in unserer Vorhersage in irgendeiner Form ein bisschen unterschätzt, ne, dass das eine stärkere Rolle spielen könnte, ne? Dass er, weil Gukesh hat ja nicht die Topform erreicht.
Nein.
Auf keinen Fall in dem Match, ne? Also wenn der so gespielt hätte mit der Präzision vom Kandidatenturnier, von der Olympiade, ja, dann, ja, ne, dann hätte das anders ausgesehen. Aber ich glaube, vielfach war vielleicht wirklich so diese Match-Strategie oder diese Sondersituation, ne, die hat Einfluss gehabt auf Entscheidungen und dann war er teilweise in Situationen drin, ne, die er gar nicht so richtig im Vorhinein gar nicht haben wollte vielleicht, ne, und musste die dann irgendwie korrigieren, ne, oder irgendwo damit erstmal klarkommen. Er hat ja oft dann auch riesige Bedenkzeit-Vorsprünge wieder egalisiert.
Genau,
ne?
Genau, also, das meinte ich gerade, ja.
Ja, ja, genau.
Hat sich immer wieder wiederholt, dieses Thema, seltsamerweise. Ja. Dann kam für mich die beste Partie, die 12. Partie, wo Ding gespielt hat, wie man ihn so kennt, ne? Auch wieder das Gleiche. Ja. Gut gespielt, so eine ganz komische Variante. Was war das für Lob für eine Eröffnung? Was ist das?
Auch, es war auch ein Reti.
Neo-Katana.
So ja, genau. Irgendwie so ein Reti-Style mit D4 und dann.
Was man auf Top-Niveau eigentlich so gar nicht sehen würde, ne? Klar, ich habe mir das mit der Engine angeschaut, die zeigt dann irgendwann so nur Mini-Vorteil für Weiß, nichts Besonderes, aber dann kam halt die Schwierigkeit, Ding hat wirklich abgewartet, abwartende Züge gemacht, den Zentrumsvorstoß D4 hinausgezögert dieses Mal. Dieses Mal hat er eben nicht alles getauscht.
Die Spannung gehalten.
Er muss ja auch gewinnen, ne? Also ich könnte ja nicht jetzt wieder sagen, ich mache jetzt Remis hier, weil er lag zurück und dann ist Gukesh komplett eingegangen, ne? Komplett. Das war das war für mich die beste Partie von denen, ganz klar bei der WM. Auch die klarste insgesamt. Und eine Demonstration der Stärke, wenn er wirklich mal sich auf das besinnt, was er kann. Ne?
Ja, was da ein bisschen überraschend war, aber gut, vielleicht war das einfach auch so. Also die Wahl hier von Gukesh gegen diese Eröffnung war ein bisschen überraschend für die Match-Situation. Weil er hat ja dieses D4 gespielt, ja, und da kannst du ja auf C4 schlagen, ist die eigentliche Hauptvariante. Diese Sachen sind ja tief erforscht und ziemlich ausgeglichen, ja. Also, das wäre jetzt, ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, wenn man mal so spinnt, ne, da wird jetzt mit Schwarzen ein erfahrener Spieler sitzen, ne, der wird, glaube ich, nicht D4 ziehen. Also, und dann so eine unausgeglichene Stellung sozusagen versucht, also zu erzeugen, weil du kannst wirklich daneben, das ist halt stocksolide. Also D4 wäre für mich der Zug, den du spielst, wenn du gewinnen möchtest eigentlich, ne? Und dann eben nicht auf E3 nehmen, sondern den Bauern auf D4 befestigen. War ja auch möglich, ja. Nur die Stellung, die er dann reinkam, mit der kam er ja irgendwie auch nicht zurecht, ja. Da kamen ein paar komische Züge. Und ja, dann hat Ding das ganz, ganz nett, ne, da exekutiert. Ne? Das hat funktioniert. Ja, und dann hatten wir noch ein Remis, wo nicht so viel passiert ist, glaube ich. Ne?
Ah, Moment, Moment, das war die Französisch-Partie mit A3, natürlich.
Was war das?
Die Französisch-Partie mit A3?
Ach so, doch, ja, ja, das war auch, genau, da war ich, stimmt, ja, ja, ich habe immer ein bisschen Problem. Ich hatte so zwei, drei Partien, da war ich gar nicht zu Hause, da hatte ich irgendwie viel zu erledigen und die gehört dazu, stimmt. Da war ja Ding stark unter Druck und hat das aber zusammengehalten irgendwie, ne?
Genau, am Ende mit diesem Turm F8, ne? Mhm, das, da war Guckisch auch wieder, da war er viel besser vorbereitet. Ding reagiert dann irgendwie mit irgendeiner Nebenvariante, also von Nebenvariante von einer Nebenvariante und beide wissen nicht so richtig, wo sie da hineingelangt sind, in einer komplett neuen Stellung und so ein bisschen Impro-Schach bei der WM, muss man sagen.
Mhm.
Und das war angeblich auch eine Idee von Vincent, dieses A3. Oder
interessant.
Vorschlag. Okay. Habe ich irgendwo gelesen. Ich weiß nicht, ob stimmt. Mhm. Also da hat Guckisch wahrscheinlich was ausgelassen in der Partie. Dementsprechend hat es das schon so ein bisschen ausgeglichen. Ich glaube, wir haben ein bisschen übertrieben. Also klar, beide haben Chancen ausgelassen.
Ja, stimmt.
Vielleicht Ding ein bisschen mehr, aber ja, auch nicht so richtig. Also beide haben schon ordentlich Chancen liegen lassen insgesamt. Und dann kam die letzte Partie, die uns alle umgehauen hat. Partie 14. Wie hast du die erlebt?
Ja, wie habe ich? Ich habe den, Mann, ich muss mal überlegen, ich habe den Anfang ein bisschen gesehen, weil die haben ja mal 10 Uhr angefangen. Das ist immer so meine Zeit für mein spätes Frühstück sozusagen, ja, da habe ich so den Anfang gesehen, ne, und gut, es war ja jetzt nicht, ja, also ein bisschen überraschende Eröffnung wieder, ne, also mit diesem E6 Springer E7, also ich kenne mich in diesem ganzen System ziemlich gut aus, das habe ich noch nie gesehen, also
nee, gibt's auch
sonst
nicht.
Wahrscheinlich keiner.
Gibt's auch nicht.
Also finde ich auch ganz interessante Idee, ja, also immer wieder erstaunlich, was man alles machen kann. Dann hatte Ding eigentlich eine ganz nette Stellung, ne? Aber dann kam wie B3, den fand ich auch überraschend.
Das ist ein wichtiger Moment, Vorsicht. Das ist ein sehr wichtiger Moment.
Ja, ja, ne, da war eigentlich, dachte ich, machst du Dame E2, Turm D1 für das Feld D6. Ist aber kompliziert, ne?
Nee, ist gar nicht kompliziert. Ist
nicht kompliziert? Okay.
Ich kann dazu gerade was sagen, weil ich jetzt, wir drehen den Podcast natürlich einen Tag, bevor der erscheint. Und ich habe schon ein Video, werde ich heute veröffentlichen, am Freitag, wo ich genau diese Stellung noch mal durch die Computer Ausspielung mir genau angeschaut. Ich habe ja immer so ein Experiment gemacht, bekomme ja immer von so einem Computerschachexperten Stefan Pohl eine Ausspielung der WM-Partien und da habe ich genau diese Stellung mir nochmal angeschaut mit Dame E2, Turm D1 und die ist bei 10 Partien haben die Engines 4 gewonnen, 6-mal Remis und die ist sehr gewinnträchtig, weil Schwarz nur mit hochtaktischen Mitteln sich einigermaßen befreien kann aus der Umklammerung. Weil am Ende hast du eine Variante, wo der Läufer den B7 angreift die ganze Zeit. Schwarz ist nicht gut entwickelt und muss dann irgendwie ganz komische Züge machen, um sich da irgendwie zu befreien. Und trotzdem hat Weiß das bessere Endspiel und der Bauer auf D4 ist schwach. Guckisch hat ja Läufer C5, Läufer schlicht D4 und wieder Läufer B6 gespielt in der Partie. Statt E5 mit kompletten Ausgleich. Ging er mit dem Läufer wieder zurück. Also wir haben wieder hier die gleiche Wiederholung des immer gleichen Themas bei der WM. Er spielt eine seltene Variante, kennt sie aber natürlich jetzt nicht so gut. Beide sind dann in einer Stellung, die sie noch nie gesehen haben und begehen dann Ungenauigkeiten. Und Guckisch dann auch, eigentlich tappt er in seine eigene Falle am laufenden Band. Er spielt ja nicht Eröffnung oder Stellung, die er irgendwie schon aus dem FF kennt, also total sicher ist, sondern er geht totales Risiko ein, indem er ständig irgendwelche Varianten und Stellungen gespielt hat, die er vorher so noch nie gespielt hat. Und dadurch ist er immer wieder in Situationen reingeraten, wo er mit einer Stunde mehr plötzlich einen Fehler macht und der Gegner eine Riesenchance bekommt. Das war sehr, sehr häufig der Fall. Und da war es eindeutig mit Dame E2, finde ich.
Ich hatte nur gesehen, ich war gestern halt, hatte ich was zu erledigen, ne? Und dann, ich sah da nur, dass das wohl computermäßig, also B3, einiges an Vorteil weggegeben hat, ne? Und dass der Computer Dame E2, Turm D1 diese Idee spielen will. Und dann habe ich auch gesehen, okay, B3 ist eigentlich relativ klar, dass das nicht viel bringt, ne? Wegen dem, was halt kam, ja.
Ja, er musste wieder zurück halt mit
noch A6. Musste wieder zurück und dann hat das nicht viel gebracht, ne? Und da hätte man natürlich konsequent dann, ne, diese Dame E2, Turm D1 Idee dann rechnen müssen, ne? Und dabei das war vielleicht dann nicht das, was er wollte, ne? Irgendwas komplizierteres. Ja, ich weiß ja nicht. Ich meine, frag nicht nach Ratio, ne? Nach Ratio, da war nicht viel in dem Match.
Nee,
da waren so viele komische Entscheidungen drin, wo du denkst so, ne?
Das ist total seltsam, weil das ist jetzt, da gab es noch nicht viel zu rechnen übrigens. Das war jetzt keine schwierige Variante. Ich würde jetzt auch nicht so drauf rumreiten, wenn das nicht so eine simple Variante eigentlich gewesen wäre. Also er zieht die Dame weg und entwickelt den Turm mit Tempo. Also da ist jetzt nichts groß zu rechnen. Ne?
Okay.
Und dann schaut man einfach weiter. Ja. Also so ein Standard. Ich meine, ich bringe ja die Dame ins Spiel. Gut, wie auch immer. Auch ich habe bei Peter Leko, Daniel Nowitzki zugeschaut bei der Live-Committee. Peter war auch total überrascht immer so, immer wieder. Ne? Was macht er da so? Ne? Und dann, diese Partie nahm einen Verlauf, der war ja wirklich, also der ist nicht mehr, also objektiv, ratiomäßig nicht mehr zu erklären. Das war einfach, Ding wollte nicht mehr, er konnte nicht mehr offensichtlich. Er wollte nur irgendwie das Remis machen und abklammern, ne? Hat ja auch den Bauern dann freiwillig geopfert, obwohl das überhaupt nicht notwendig war, den A-Bauern zu opfern und den B-Bauern zu geben. Das war ja überhaupt nicht forciert. Die Gurken hätte ja niemals gewonnen, den Bauern. Er hätte einfach irgendwas machen können im Zentrum, Türme verdoppeln und normal spielen. Aber er wollte nicht mehr. Er wollte nicht mehr. Ne?
Ja, hattest du auch er wollte nicht mehr. Ich war auch überrascht. Also ich hatte dann gesehen, hatte dann die Stellung gesehen nach, er hatte den Bauern abgegeben und dann hatten wir nur noch hier 3-2, Turm und Läufer, ne? Das ist im Prinzip tot, aber war mir klar, dass das noch lange gespielt wird. Aber ich dachte, das muss ja eigentlich Remis sein, ne? Also, und dann, dann eben nicht, ne? Dann eben nicht. Ne? Ich war da ganz überrascht. Ich bin dann gestern da zu meinem Schachschüler gekommen, der dann meinte, Turm F2, was war das denn für ein komischer Zug? Ja, gut, hat er nachher gesehen dann, ne? Also der wird auch nicht sofort verstanden haben, dass das jetzt irgendwie einstellt. Ne? Ich glaube, die Kommentatoren haben es auch nicht alle sofort verstanden, ne? Dass das irgendwie verliert, aber wenn es dann
nee, siehst, die da rechnet ja keiner mehr. Du bist ja schon so ein bisschen im Halbschlaf und denkst, ja, machen wir gleich Remis. Und dann rechnest du auch nicht mehr. Und bei Nerudzki war das Gleiche, er guckt so, Leko guckt auch. Und dann irgendwann so, hä, Turm F2? Was? Turm F2? Nein, Turm F2, Läufer D5. Peter, das gewinnt doch für Schwarz. So ungefähr halt, ne?
Ja, war genau. Das, ne? Mhm.
Aber das ist dann kurzes Rechnen halt, ne? Schlagen, Läufer D5. Und wenn der nicht auf A8 steht, der Läufer, dann ist es ja noch eine andere Situation. Dann zieht der Läufer halt von der Diagonale weg. Dann ist es wahrscheinlich ist immer noch
irgendwie tot, total tot.
Ja, das ist total tot. Aber auch so war es eigentlich tot, wenn Weiß den Turm einfach auf der vierten Reihe belässt, ne? Und nicht da wegzieht, so in diesem. Aber warum? Das ist natürlich versucht. Ich will da jetzt gar nichts mehr zu sagen. Ich finde das einfach, ich habe das gestern schon gesagt. Es ist traurig, finde ich, für eine WM, dass sie so endet. Traurig für Ding. Auch, ich finde auch traurig, weil bei einer WM darf die Entscheidung nicht so herbeigeführt werden, oder?
Ja, gut. Ist, glaube ich, so einen Fall hatten wir, also es gibt schon so ähnliche Patzerfälle, ne, die so Matches entschieden haben. Die sind nur sehr, sehr lange her, ne? Vor allen Dingen in den letzten Partien oder kurz vor der letzten Partie. Ja, das hat es schon so ähnlich mal gegeben. Aber es ist ein bisschen, es ist natürlich schade auch, weil er hat ja im Prinzip mehr gebracht, als man befürchten konnte. Wir haben ja erwartet, dass es vielleicht ganz schlimm sein könnte. Und er war auch, fand ich, besser drauf, ne? So insgesamt. Ja. Ne? Also so Körpersprache und so, das war schon irgendwie ein bisschen besser als vorher.
Körpersprache würde ich jetzt nicht sagen, aber
Körpersprache ist ein falsches Wort, aber wenn man so die Interviews gesehen hat oder so, ne, da wirkte er einigermaßen, wirkt es okay, ne? Also nicht so, ja, also hätte alles schlimmer sein können. Und dann ist natürlich dann tragisch, ne? Aber wer weiß, vielleicht ist er insgeheim nicht böse drum, dass er den Titel nicht mehr hat. Also.
Na, offensichtlich nicht.
Ja.
Naja, also, ich glaube, er ist einfach froh, diesen Druck nicht mehr zu spüren und, es ist offensichtlich, dass in der letzten Partie alles zusammengekommen ist, weil dieser Zug Turm F2 für ihn natürlich indiskutabel ist. Er ist ein extrem starker Spieler, der objektiv in seinen besten Zeiten noch nicht mal im Schlaf diesen Zug gemacht hätte. Und er hätte im Schlaf alle Partien auch ganz anders gespielt, nämlich nach vorne und nicht auf Remis, sondern es ist offensichtlich, dass dieser psychische Druck immer noch da ist bei ihm, diese mentale Belastung und er sie nie losgeworden ist zu 100% und dementsprechend kann man eigentlich auch froh sein, dass er das jetzt erstmal überstanden hat und ich hoffe, dass er wieder zurückkommt. Muss man erstmal auch abwarten, ne? Also ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Er wird wahrscheinlich jetzt wieder eine längere Pause machen. Vielleicht gucken wir so ein bisschen nach vorne auch. Es ist jetzt natürlich.
Gut, aber er hat wohl gesagt, er möchte jetzt weiterspielen.
Ne? Ja, also das hat er wohl gesagt.
Nicht jetzt irgendwie, genau. Ne, sich vom Schach zurückziehen oder irgendetwas, ne? Ja, gut, was man wirklich sagen muss, nochmal vielleicht allgemein, es war ja auch ein Grund von Magnus Carlsen, den WM-Titel nicht zu verteidigen, dass er halt sagt, dass diese Matches von der Belastung her, ne, psychisch, die gesamte Vorbereitung, dass die unglaublich anstrengend sind und er einfach ganz flapsig keinen Bock mehr darauf hat. Ne?
Ja, das verstehe ich.
Und
auch, ja.
Das ist was, was man auch in dem Match wieder so ein bisschen erlebt hat, ne, so bei der Spielweise auch von Gukesh, ne, der auch sein Normalniveau gar nicht erreicht hat. Ne? Wie gesagt, Alter und so, ne? Aber die ganze Belastung, ne, die da ist, ne, die nervliche Belastung, das ganze drumherum so, ne? Das ist schon eine ganz, ganz harte Nummer, ne? Und deswegen muss man auch mal ein bisschen vorsichtig sein mit irgendwelcher Kritik, ne? Also was die da manchmal machen, ist einfach auch nochmal eine andere Situation. Mhm. Du hast kaum den Fall, auch wenn du in die ganze WM-Historie guckst, also kaum mal den Fall, dass die Leute da ihr Top-Niveau erreichen, was sie eigentlich können. Also hast du kaum mal den Fall. Auch die Anzahl von irgendwie so tollen Partien, die ist bei WM-Matches auch nicht so groß. Also, weil eben diese Belastung so hoch ist, ne? Also die Nerven so hoch sind. Auch so komische Gurkenpartien, die hat's früher auch schon mal gegeben. Also, wenn du siehst,
Nepo hat zum Beispiel super viel geblandert gegen Carlsen, als er
auseinandergefallen ist. Ja, da war natürlich das Match auch schon ein bisschen weg so, ne? Aber trotzdem, aber auch so Fälle, ich habe vor kurzem noch mal irgendwie eine Partie gesehen, Kasparov 1990, ne, der führte mit 3 Punkten oder so gegen Karpov, ne, und war im Prinzip mehr oder weniger so durch, ne. Er hat ja mal eine Partie im Königsinner verloren, da hast du gedacht, da würdest du deinem 12-jährigen Schüler vor den Finger hauen, ne, was der da gemacht hat, ne. Also so Gurken hat's damals auch schon mal gegeben, ne, wo du denkst, oh Gott, komische Partie, ne? Also da soll man nicht immer, manchmal wird da so rumgejammert, ne, wie schlecht das alles ist, das hängt auch an dem Format.
Haben wir jetzt gejammert?
Nee, haben wir nicht, aber manche machen das ja, ne. Also ich fand jetzt, die haben das Niveau nicht erreicht, was sie können, ne, aus unterschiedlichen Gründen sicherlich, mhm. Ja, aber wie gesagt, war früher auch schon so.
Ja, natürlich.
Also das ist so, ne?
Lass uns trotzdem mal ein bisschen nach vorne schauen. Also gut, ja. Ding ist jetzt erstmal in China. Natürlich für Indien eine Riesensache. Kukesh, ja. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt in den nächsten Tagen ablaufen wird in Indien. Der wird natürlich fürstlich empfangen. Der Premierminister hat ihm direkt gratuliert online. Ja. Die Leute sind ausgerastet, als er gewonnen hat. Ist natürlich eine Riesensache für Indien. Schach als Nationalsport inzwischen, muss man sagen, avanciert neben Cricket und Hockey. Das ist ja die Nummer 1 in Indien. Aber die Schachspieler, die haben eine goldene Zukunft jetzt in Indien, auch durch Gukesh und fette Sponsoren. Also ja. schöner Boom, oder?
Ja, und goldene Gegenwart sozusagen. Ja, weil die haben ja alles gewonnen dieses Jahr. Ne? Mhm. Beide Olympiadenwettbewerbe sind Indien. Hat Indien gewonnen, jetzt die Einzel-Weltmeisterschaft, ja. Mhm. Und wenn sie jetzt noch beim Rapid und Blitz auch noch was holen, ne, dann das glaube ich übrigens nicht, ja, da sind sie nicht so toll.
Darüber können wir sprechen, Ende des Jahres, Rapid und Blitz-Weltmeisterschaft in New York, das ist das große Ereignis, 26. bis 31.12.
Ja.
Den Gliedern übrigens nicht dabei, keine Überraschung. Und übrigens, in der Startliste fehlt auch ein gewisser Vincent Keimer leider, der spielt nicht mit. Keine Ahnung warum. Kann natürlich Weihnachtsgründe haben. Die typischen, das ist ja immer so kurz nach Weihnachten,
ja.
Dass manche Spieler dann nicht spielen. Aber das Feld ist fett besetzt. Ne? Carlsen spielt mit, Caruana sind dabei, Nepo, Weiyi, Vashila Graf, Aronian, Felicia Nakamura, Abdusatorov, Duda und so weiter. Also es ist, Gukesh spielt mit. Habe ich gerade geguckt, extra in der Liste.
Er spielt mit.
Das ist schon krass, finde ich. Ne? Weißt du, rate mal, an welcher Stelle er gesetzt ist im Rapid-Turnier.
Gukesh?
Ja.
80.
Nein, jetzt ist doch nicht ganz so schlimm. Willst du dich verarschen?
Nein.
Weißt du, wer an 80 gesetzt ist? Das ist Elchan Moda Diabadi mit 2,5. Jetzt übertreib doch nicht.
Nein, ich hab die Liste, ich habe gar keine Vorstellung von der Anzahl und so. Also mir ist klar, dass sein Rating ist deutlich niedriger. Ne? Also ja, was hat der?
2,6,50. Das heißt, an 25 ist der Weltmeister gesetzt im Rapid.
Ja,
okay. Also der klassische Weltmeister. Ne? Also man darf gespannt sein. Es sind knapp 200 Teilnehmer. Es sind noch ein paar Deutsche dabei. Donchenko, Rasmus Swane, Frederik Swane, Blühbaum. Also die junge Garde ist dabei, bei Vincent Keimer leider nicht. Die Inder sind dabei. Eric Geisi, Prangnananda, alle dabei. Also das ist das große Ereignis Ende des Jahres, ne? In New York mit Carlsen. Das lässt er sich nicht nehmen. Ne? Carlsen, da ist er dabei.
Ja, gut, der hat die letzten beiden Wettbewerbe in 2023 und 2022 beide Titel gewonnen, ne? Beide jeweils Rapid und Blitz, ne? Für mich immer noch ein bisschen irgendwie ein unterschätztes Ergebnis. Das ist eigentlich gar nicht möglich.
Nein, überhaupt nicht unterschätzt, also gar nicht. Das ist ein Riesenergebnis.
Ja, klar.
Das haben auch viele gesagt.
Ja, gut, ne? Also für mich ist das Ergebnis, diese beiden, ne, Ergebnisse, warum er jetzt der Größte aller Zeiten ist und nicht Kasparov. Das war für mich der Tipping Point sozusagen. Also das
da ist es jetzt, gekippt, meinst du?
Da ist es für mich gekippt. Ja, für mich persönlich jetzt.
Ja, 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 ja.
Ich habe immer gesagt, das war völlig pari, ist auch immer noch. Ne, ganz schwierig zu sagen. Aber irgendwann, ne, der wird ja weiterhin Sachen einfahren. Ne? Kasparov logischerweise nicht mehr. Ne? Und dann irgendwann.
Und jetzt darfst du noch mal raten, wo ist Gukesh im Blitzen gesetzt?
20.
50.
50.
Okay. Im Blitzen ist er auf 50 gesetzt.
Ja, gut.
Da hat noch ein bisschen Nachholbedarf. Ich bin mal gespannt. Das ist natürlich auch lustig, ne? Aber man muss ja mal unterscheiden. Das ist auch so ein bisschen das Problem, was immer wieder gemacht wird, die Formate durcheinander zu bringen. Wir haben eine klassische Schach-WM. Und ich möchte hier nochmal eine Lanze brechen für die klassische Schach-WM. Wir haben eine Rapid-WM, wir haben eine Blitz-WM. Wir haben auch mal eine Chess960-WM gehabt, jetzt gerade nicht so. Und wir haben sau viele weitere Formate. Wir haben also im Prinzip alle möglichen Formate. Und ich finde, wir müssen nicht über eine Veränderung des WM-Modus im klassischen Schach sprechen. Diese WM, so wie sie jetzt ist, mit der Bedenkzeit, ist für mich mit 14 Partien, ist für mich eigentlich das beste Format gerade für die klassische WM. Ich würde da erstmal gar nichts dran rütteln, es funktioniert. Die Aufmerksamkeit, es war übrigens eine fantastische WM insgesamt organisiert. Singapur wurde
das
mega gelobt.
Sehr, sehr gut.
Von allen Seiten, ja, wurde es gelobt. Ein Sponsor wie Google, der nicht nur einfach nur Geld reingepumpt hat mit 2,5 Millionen, sondern an vielen Stellen mit dabei war und vieles mitorganisiert hat. Natürlich passt es ja auch irgendwie, ne? Eine Tech-Firma mit Schach und AlphaZero früher, DeepMind, da gibt es so viele Punkte, die man miteinander verbinden kann. Es war wirklich eine fantastische WM insgesamt. So von aus meiner Sicht die beste, die es gab in den letzten 15 Jahren, so von der Organisation und vom ganzen Drumherum. Du kannst mir gerne widersprechen. Es gibt überhaupt keinen Grund, an dem Format etwas zu ändern, aus meiner Sicht, was die klassische WM betrifft. Jegliche Änderungen führen nämlich zu einer Verwischung und einer immer mehr Annäherung zu einem anderen Format, was eh schon existiert. Weißt du, was ich meine?
Ja, das Format funktioniert ja auch offensichtlich. Also muss er gucken, funktioniert's oder funktioniert's nicht?
Ja,
ne? Also
mich, ja.
Es funktioniert, die Aufmerksamkeit war auch jetzt, machen wir uns nichts vor, es war jetzt nicht die attraktivste Begegnung für die Mainstream-Medien, aber es ist trotzdem in den Medien gecovert worden.
Absolut, absolut. Man sieht es an den Zahlen. Leute sind super interessiert. Viel mehr Leute sind interessiert an der klassischen WM als an anderen WMs. Das liegt natürlich auch an der Berichterstattung der großen Medien. Es wurde überall berichtet darüber. Ne? Klar, Ulrich Stock von der Zeit war wieder dort vor Ort, hat täglich berichtet. Mhm. Die Süddeutsche hat berichtet, NTV hat berichtet mit einem gewissen TBG so ein bisschen zwischendurch. Gab viele sowieso Pressemitteilungen.
Heute habe ich beim Bäcker gestanden, eine Bild-Zeitung hatte, ne? Deutscher assistiert Schachweltmeister.
In der Sportschau war es gestern drin. Tagesthemen.
Ja, genau.
Also es war wirklich eine hohe Berichterstattung. Die Aufmerksamkeit war da viel höher als bei anderen Events. Also das funktioniert. Gerade von der FIDE wäre man sehr, sehr blöd, wenn man da irgendwas ändern würde.
Das Format funktioniert. Es war ja auch jetzt mal erfreulich, dass man das jetzt durch einen Sponsor dass das jetzt nicht wieder irgendein kasachischer Oligarch war, ne, der eigentlich ins Gefängnis gehört, ne? Also das ist schon mal ein Fortschritt gewesen und ist ja vielleicht auch richtungsweisend für die Zukunft, ne? Dass man da vielleicht auch noch andere gute Sponsoren bekommt, ja, das ist ja denkbar. Kommt ja auch immer darauf an bei dem Match, gegen wen Gukesh dann spielen wird in 2 Jahren. Das ist ja nun vollkommen offen, ne? Das kann ja alles sein, ne? Die alte Garde, ein junger Herausforderer, ne? Interessant übrigens nochmal, das ist vielleicht vielen gar nicht klar, das Ding ja gar nicht gesetzt ist für das Kandidatenturnier. Ne? Das ist nochmal ein wichtiger Punkt.
Ah, ist das verändert worden?
Ja.
Das wusste ich gar nicht.
Ich auch nicht. Habe ich durch Zufall bei einer Übertragung, hat das jemand gesagt? Ich weiß gar nicht, ob es jetzt, also einer, der es weiß, also nicht irgendwie, also ne, die haben das geändert, also der Verlierer des Matches ist nicht automatisch qualifiziert. Und interessant.
Okay.
Sehr interessant, weiß man ja nicht, man kann gar nicht sagen, wer da kommen kann, ne?
Ich muss gestehen, ich habe jetzt schon mal auf der FIDE-Webseite geguckt, was den nächsten Zyklus betrifft, aber ich kenne gar nicht die Daten. Die nächste WM wird natürlich in 2 Jahren sein, logischerweise.
Ja.
26, das heißt, das Kandidatenturnier wird auch halbes
Anfang
Jahr.
Anfang 26 sein, ne?
Ja. Genau. Das heißt, im gesamten Jahr 25 findet jetzt die ganze Qualifikation statt, über die verschiedenen Wege wieder.
Ja.
Wir hatten den FIDE Grand Swiss, wir haben den Circuit. Wir haben die Elo-Zahlen natürlich, ne? Der beste Spieler nach Elo-Zahl hat bei bestimmten Punkten. Ich weiß gar nicht, ob da irgendwas verändert wurde. Der Weltcup wird wieder stattfinden. Aber ich habe noch keine Daten gefunden zu den ganzen Turnieren. Aber die sollten jetzt eigentlich alle im 2025 stattfinden, ne?
Genau. Also man muss dann im Prinzip bis Ende 25 müsste die Besetzung dann klar sein, ne? Für das, Verzeihung, fürs Kandidatenturnier. Ich denke auch nicht, dass da am Modus irgendwas geschraubt wird. Das hat wunderbar funktioniert. Also kann man ja nicht meckern, ne? Das Kandidatenturnier da jetzt war auch gut.
Doch,
ne?
Da wird viel gemeckert.
Ja, also die Partienqualität fand ich gut. Das Turnier war spannend. Ich finde ein Problem, gut, da stehe ich vielleicht alleine mit, ich finde halt problematisch, wenn du in eine Situation kommst, dass du in einem Rundenturnier so drei oder vier Spiele einer Nation hast. Das finde ich schwierig, muss ich wirklich sagen, das finde ich schwierig. Und da kommt man fast zwangsläufig hin mit Indien jetzt. Also, das finde ich ein bisschen schwierig, weil auch wenn man niemandem unterstellen soll, dass da irgendwas gefuscht wird, aber es ist einfach ein bisschen problematisch für meine Begriffe. Also, ja, ist
eben. Ja, aber was willst du machen? Was willst du beim Tischtennis machen? Da gibt es auch lauter Chinesen.
Ja, die spielen aber K.O.-System, ne? Die wissen, wie es geht.
Ja, Tischtennis im Rundensystem wäre auch ein bisschen komisch, ne?
Wäre auch ein bisschen komisch, ne? Ja, niemand würde auf die Idee kommen, Wimbledon im Rundensystem zu machen. Deswegen ist das auch so erfolgreich über die ganzen Jahre.
Weil es K.O. Ja, ist. Tennis ist generell K.O.
Ja, genau. Nein, aber ne, also die Kandidatenturniere der letzten Jahre haben gut funktioniert, waren spannend, waren auch super Partien. Also war prima.
Das Format lässt sich auch gut vermarkten. Das Problem ist, wenn du K.O.-Matches machen willst, dann brauchst du wieder vier verschiedene Ausrichter oder du machst eine Ausrichter und die spielen alle untereinander an einem Ort. Ich weiß es nicht. Aber eigentlich ist das Kandidatenturnier nach der WM das Turnier, was wirklich sehr, sehr gut angenommen wird, auch von der Öffentlichkeit. Es ist sehr beliebt, es ist sehr spannend und eigentlich steht da niemand unter Verdacht, auch nur ansatzweise irgendwie jemanden zu bevorteilen. Also ich sehe da keine Ansatzpunkte, das zu ändern, ehrlich gesagt. Ich betrachte das immer so ein bisschen aus Marketing-Gesichtspunkten. Du hast eine Firma wie die FIDE, die versucht irgendwie seit Jahren auf die Beine zu kommen und jetzt hat die einen vernünftig funktionierenden WM-Zyklus, der angenommen wird. Natürlich nicht von jedem, es ist nie zu 100% egal, was du machst, es ist eine 100%ige Zufriedenheit gibt es bei gar nichts. Ja, und dementsprechend sehe ich nicht, dass da irgendwas geändert wird erstmal in naher Zukunft, sondern es wird erstmal so weitergehen und es lief ja, wie du sagtest, auch alles ziemlich gut, ne?
Ja, ja, klar. Also die Ergebnisse muss man halt anschauen, ne? Wie sind die Turniere denn gewesen, ne? Und das Toronto-Turnier war super, muss ich wirklich sagen. Da war ich im Vorhinein gar nicht mal so heiß drauf irgendwie. Und als es dann lief, war es gut. Ne? Da habe ich auch viel sogar noch live geguckt, so, ne? weil man irgendwie dann doch drin war. Ne? War ja auch sehr spannend, weil so viele im Rennen waren und ja.
Okay, eine Sache müssen wir natürlich sagen, das mit Fedosia war natürlich dämlich, ne? Dass er sich so über diese komischen Turniere noch qualifiziert hat, wegen Elo. Ne? Ich glaube, aber da werden sie noch rangehen, ne? An die Geschichte. Ne?
Ja, ich glaube, gibt es noch einen Elo? Spot?
Das weiß ich nicht. Da steht gerade, ich weiß es nicht.
Also, das ist auch wirklich, das ist auch schon irgendwie höhere Mathematik, ja, dieses ganze Regelwerk. Also wenn man dann noch, das muss sein, ne? Ich muss ja ein Fide-Bashing, muss ich noch einbauen.
Ja, bitte.
Also, das Kandidatenturnier, wenn man jetzt sagt, das Format ist gut, ne, dann macht bitte einen transparenteren Qualifikationsweg. Also, das finde ich schon schwierig. Also, diese Geschichte auch mit diesen Circuit Points oder was, ne, das ist kultig.
Ja, das ist ein bisschen intransparent, das geht, das stimmt. Das stimme ich dazu.
Also,
aber nicht Weltcup und viele Grand Swiss ist einfach.
Nee, gekauft. Nee, das ist auch gut. Das finde ich auch gut. Ne? Also, das kann jeder verstehen. Ne? Die ersten, was weiß ich, drei oder was kommen weiter. Super, ne? Alles prima. Ne? Aber diese Circuit-Punkte da oder wie das ist seltsam. Also, da habe ich schon Beispiele mal gesehen, da gab es dann Punkte, dass, ja, da hängt irgendeine Mathematik hinter, aber wenn sie dann trotzdem keiner versteht, oder wenn das dazu führt, dass jetzt hat auch Caruana irgendwie, was hat der mitgespielt? US Open, US Masters oder so?
Zwei Turniere in den USA gespielt, ja.
Ja, ja, genau, ne? Okay, kann man jetzt sagen, ja, warum denn nicht? Soll er doch mal ein Turnier spielen, aber naja, ne? Also, weil die irgendwie absurd viele Circuit-Punkte bringen oder so.
Naja, ja, wir zählen aber nur die besten Turniere. Also bringt ja nichts, die Masse zu spielen.
Ja, aber na gut, aber wir sind ja der gleichen Meinung, ne? Also irgendwie ist es ein bisschen merkwürdig, ne, dass man da nicht so genau nachvollziehen kann.
Es ist nicht merkwürdig, läuft, ne? Es ist nicht so transparent, man muss sich auseinandersetzen. Generell ist das auch immer, also das ist ja wieder aus Marketing- oder produkttechnischer Sicht, wenn du zum Beispiel ein Produkt auf dem Markt bist, wo die Leute erstmal 10 Minuten gucken müssen, was ist denn das überhaupt, dann ist es einfach nicht so attraktiv, logischerweise. Ne?
Ja.
Es ist immer am einfachsten, Dinge zu machen, die Leute richtig schnell verstehen halt, ne?
Ja, genauso wie jetzt, ne, zum Beispiel die Qualifikation über den World Cup. Ne, dann weißt du, ne, die ersten drei kommen weiter. Das ist einfach, ne?
Genau.
Ja. Ja, das ist einfach und es macht natürlich auch dieses also den World Cup als Qualifikationsturnier, ne, nochmal wertiger und spannender, ne, weil sonst ist vielleicht nur der Platz 1.
Und da hast du deine K.O.-Kämpfe, Christoph.
Ja, der World Cup ist ja auch mein Lieblingsturnier.
Das habe ich
in Duin Chess geschrieben. World Cup ist das beste Turnier.
Zack, und Vincent Keim hat ja so super gespielt bei dem Weltcup, ne? War kurz davor, sich zu qualifizieren. Dann Carlsen beinahe ausgeschaltet. Schade, schade.
War, ja, das war in der Tat sehr, sehr, sehr knapp.
Ja, ja.
Sehr, sehr knapp. Ja, da hat Gukesh ja auch, ist der Gukesh ausgeschieden gegen Magnus, ja.
Das
war auch noch ein ganz interessantes Match. So, also, ich glaube.
Lange gelabert.
Ja, aber wir können, glaube ich, noch mal schließen mit den Worten. Wir machen den Jahresrückblick und Ausblick 25 beim nächsten Mal. Sonst haut gerne Vorschläge rein, mit denen wir dann ins neue Jahr starten können. Ja, ich meine, Top-Schach geht ja direkt weiter, ne? Weikernsee, Tata Steel Turnier ist direkt im Januar.
Hör mir auf. Schach ist inzwischen rund um die Uhr. Ich bin ja froh, wenn ich mal ein paar Tage habe, wo mal nichts stattfindet jetzt. Das ist unglaublich. Es ja, findet ständig was statt. Es ist Terminkollisionen en masse.
Mhm. Naja.
Wir haben ja die Terminkollision hier mit Weikernsee und Bundesliga, ne? Das ist auch lustig, ne? Hier Düsseldorf will ja in der Bundesliga, kriegt gar nicht die Spieler ans Brett, weil die alle Weikernsee spielen oder so. Das gegen
okay.
Das Ende Januar, glaube ich. Da ist eine fette Terminkollision.
Wieder im Januar. Ne? Ja, und Tata Steel ist wieder ohne Magnus. Ne? Der hat keinen Bock mehr, sich da den Hintern abzufrieren an der holländischen Küste.
Ja, siehst du, das hat aber nicht, genau, das hat nicht nur was mit WM zu tun. Er hat einfach nicht mehr so viel Lust auf dieses klassische Schach. Aber ich glaube, das Thema hatten wir schon. Mhm. Er hat einfach alles gewonnen inzwischen. Er ist the GOAT. Nach so vielen Jahren will er einfach mal zurückschalten. Das ist alles. Und das verstehe ich auch. Ne? Das hat nichts damit zu tun, dass die WM ein schlechtes Format ist. Er will es nicht mehr so spielen. Er. Mhm. Aber alle anderen wollen. Es ist ja nicht so, frag doch mal die anderen, glaubst du, die haben alle keinen Bock? Das wäre Blödsinn.
Ja, nee, die wollen. Aber die haben auch noch nicht vier Matches oder fünf Matches gespielt, ne?
Eben. Die sind ja auch das noch nicht so halt gut wie Magnus.
Wenn du dann mal fünf Matches gespielt hast, dann willst du auch nur noch nach Hause oder an den Pool oder so.
Ja. Das ist genauso wie Elisabeth Peetz zum Beispiel. Die hat 30 Jahren Spitzenschach, ne? Hat sie auch nicht mehr.
Nach so 30 gut. Jahren? Mein Gott, ist die schon so alt? Ups.
Gefühlt. 80, ne? Die war ja schon mit 13 die beste Spielerin in Deutschland so ungefähr und ist jetzt fast nicht 40, aber ist jetzt Ende 30, ne? Und ich meine, nach so vielen Turnieren, ne? Ja, dann hast du irgendwann auch keine Lust mehr, ständig irgendwo hinzureisen.
Frühverrentung.
Ne? Naja.
Ja.
Das geht in die gleiche Richtung so ein bisschen. Und TBG hat auch keine Lust mehr auf Turniere. Senioren-WM nächstes Jahr, weißt du, wo die stattfindet?
Ja, klar weiß ich, wo die stattfindet.
Gallipoli, in Italien.
Genau.
Das steht schon fest.
Ich bin der absolute Terminpapst bei den Seniorenturnieren. Ich bin am Start.
Bist du am Start? Gallipoli?
EM und WM, ja, spiele ich.
Wirklich? Ja, scheiße, da muss ich mir echt überlegen, ob ich mal mitspiele. Gallipoli. Sich
vorbereiten.
Ja, Gallipoli. Ist schön, oder? Hört sich schön an. Gallipoli, war da jetzt nicht die EM?
Bitte, was war?
War da nicht jetzt die EM?
Nee, die EM, wo ich gespielt habe, das war in Lignano Sabbiadoro.
Ach so.
Das war ja ne, Venedig, Norditalien. Und ja. Gallipoli ist ja unten im Stiefel, ne, sozusagen. Ja, also ganz im tiefsten Süditalien.
Okay.
Ja, sieht nett aus. Hab mir das schon ein bisschen angeguckt. Also ich spiele nächstes Jahr die beiden Einzelturniere, EM und WM, auf jeden Fall. Also die EM ist in Kroatien, in Poreč, und die WM Gallipoli. Und in 2026 gucke ich mal, da werde ich vielleicht alles mitspielen, was da so ist. Weil die sind richtig cool. Da
was
ist hier, Achtung.
Was denn?
Mannschafts-EM 2026 auf Rodos.
Schon wieder? Ja, auf Rodos findet ständig was statt.
Ja,
aber ich brauche ja ein Team. Wir haben ja kein Team.
Ja, da musst du ein paar alte Griechen.
Oh, Moment, du hast ja recht. Wenn das auf Rodos stattfindet, dann werden die ja wohl
Da wirst du wohl eine griechische Mannschaft zusammenkriegen.
Da werden die ja wohl interessiert sein, eine griechische Mannschaft zu machen.
Ja, genau.
Interessant.
Nee, das ist schon da. Und Einzelturnier ist in Aquiterme in Italien. Also da sind alles so Orte, da kann ich mich gut, sehe ich mich gut.
Du gehst ein bisschen auf die Rente jetzt, ne? Rentnerschaft von Christoph Selecki. Was für eine Elo haben Sie denn, Herr Selecki? Oh, 2,2 da irgendwas, ne? 2,2,5.
Nee. Ich weiß, ich habe jetzt rausgekriegt, wie ich meine Elo-Zahl wieder verbessere.
Wie denn?
Glück haben.
Wie Glück haben.
Glück haben. Meine letzte Ligapartie habe ich gewonnen aus einer -6-Stellung oder so.
Scheiße. Gegen wen?
Ja, Schwamm drüber.
Ich gucke nach. NRW-Oberklasse oder was ist das
nochmal? NRW-Liga. Nein, ich habe so gruselig gespielt. Ne? Also, ich habe einen richtigen Patzer gemacht, ne? Und stand dann direkt platt. Und und dann hatte der Gegner die Wahl zwischen Gewinnen und Verlieren und hat zielsicher den Verlustzug gefunden.
Naja, ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, wie ich am Brett jetzt noch spielen würde nach so einer langen Pause, aber ich hoffe einfach, jetzt mal on a serious note, irgendwann wieder doch, natürlich, ich will ja nicht ewig kein klassisches Schach mehr spielen. Ich weiß natürlich, dass ich nicht mehr so Bock habe auf diesen Druck, den ich da auch empfinde. Natürlich nicht so mental wie auf dem Niveau von Ding, ne? Das ist eine ganz andere Geschichte, aber ich verstehe natürlich, was es bedeutet, am Brett Schach zu spielen, auf unserem Niveau. Wir sind ja jetzt nicht irgendwie Anfänger, wir sind ja schon Semi-Profis gewesen irgendwann mal, zumindest vom Niveau her. Und für mich war das auch immer Druck und ich weiß nicht, wie es sein wird in Zukunft, wenn ich sowas spielen werde, ob ich diesen Druck immer noch verspüren würde, aber natürlich möchte ich irgendwann mal wieder spielen halt, ne? Aber ich habe natürlich keinen Bock zu spielen und dann mich immer wieder zu ärgern, wenn ich verliere oder so, ne? Und das kann es ja auch nicht sein. Also es muss ja irgendwo eine vernünftige, gesunde Balance sein halt auch für einen selbst, ne? Na, das ist ein anderes Thema, aber ich schau mal.
Ja, ja, genau. Ich weiß gar nicht, wie wir darauf jetzt kamen, aber ne, also nächstes Jahr, ne, kannst du ja mal gucken.
Ausblick und so.
Ja, wegen Ausblick, richtig. Ja, ja, Seniorenschach, da passiert eine Menge, ne? Also.
Ja, hier, die Senioren haben Kohle, ne? Da wird viel veranstaltet, ne? Den Leuten, den armen Senioren das Geld aus der Tasche ziehen, ne?
Ja, ja, gut, okay. Wobei die Spielorte sind natürlich ganz nett, ne? Man hat schon was davon. Also, super teuer ist jetzt auch nicht, ne? Also, man kann sich da auch ordentlich unterbringen. Ja, gut,
im November, was soll denn das? Das ist außerhalb der Saison. Wenn das teuer wäre, wäre es eine Unverschämtheit. Die sollen froh sein, dass da überhaupt noch Leute kommen um die Zeit. Das ist ja sonst alles geschlossen.
Ja, ja, gut, jetzt da, wo ich jetzt war, in der Lignano, da war auch so die Hälfte der Restaurants hatte sowieso zu.
Ja,
ne?
Natürlich. Ja. Das sind reine Touristenorte, also. Das sind reine Touristenorte an diesen ganzen Küsten. Ja, ja. Das ist ja das. Das ist ja, leider ist das auch ein bisschen, muss man das auch sehr kritisch beäugen, weil das ist auch in Griechenland ähnlich. Da wird sehr vieles zugebaut mit irgendwelchen Betonwüsten häufig. Ja, und dann hast du dann irgendwann kein gutes Wetter und was passiert damit? Dann steht das alles leer und geschlossen. Ja, super. Ja, kann ja auch nicht sein. Die Natur wird zerstört teilweise. Ja, gut, anderes Thema, komm.
Komm, also, ja, ne, komm, wir haben Schluss noch jetzt. Den Jahres, ne, so, also haut Vorschläge rein und, ne?
Mach's gut.
Wir sehen uns. Vielen Dank. Bis dann, tschüss.
Ciao.